Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Es gibt Themen, die für Konservative und Christen mit Rechtsdrei wichtig sind, bei denen man aber auch jeweils erkennen kann, wo die Grenzlinie verläuft. Das ist zum einen das Thema Abtreibung, der Umgang mit dem Thema Gender und der Umgang mit dem Islam.
Die Rhetorik rechter Christen steht im Fokus der Publizistin und Juristin Liane Bethnartz. Welche Positionen noch konservativ sind und was bereits als rechtes Gedankengut klassifiziert werden kann, darüber streiten sich die Urheber der Worte mit Publizisten und Kritikern. Eines wird deutlich: Rechts will keiner sein. Konservativ ist das Label für alle rechts der Mitte. Der evangelische Pastor Olaf Latzel versteht sich als bibeltreuer und konservativer Christ. In evangelikalen Kreisen wird er fast schon wie ein Popstar verehrt, gibt dort auch Interviews. Immer wieder geisterten drastische Formulierungen aus seinem exklusiven christlichen Glaubensverständnis durch die Medien. Hier eine kleine Kostprobe aus einer Bibelstunde vom 15. August 2018, in der er sich mit dem Thema Ehe und Ehescheidung auseinandersetzt. Sie ist auf der Website des Pastors zu finden.
So kann auch der Homosexuelle nicht sagen, ja, das ist doch in Ordnung, von Gott gewollt. Das ist es nicht. Das ist eine unfassbare Sünde und Schuld. Das sind die ganz großen ethischen Verfehlungen halt nicht. Die Frage der Frauenordination, die Frage der Abtreibung und vor allen Dingen die Frage der Homosexualität. Da muss sich eine Kirche nicht wundern, wenn es den Berg nur noch bergab geht, wenn klar gegen Gottes Wort gehandelt wird, wenn das, was Groll genannt wird, von uns gesegnet wird, geht nicht, funktioniert nicht.
Wahn, Wahn, überall Wahn. Die Rhetorik rechter Christen. Ein Feature von Mechthild Klein.
Dass Olaf Latzel, wie viele Evangelikale, Homosexualität ablehnt, ist bekannt. Doch erst Pastor Olaf Latzels Äußerungen in einem Eheseminar 2019 erregten die Öffentlichkeit. Nicht zum ersten Mal, aber nun beginnt im November 2020 ein Verfahren vor dem Bremer Amtsgericht. Der Vorwurf: Verdacht auf Volksverhetzung. Auch diese fraglichen Aussagen des Pastors waren öffentlich zugänglich auf YouTube und sind inzwischen gelöscht. Olaf Latzel hatte von einer Homo-Lobby gesprochen und sich negativ über Homosexuelle auf dem Christopher Street Day geäußert. Nachdem er in die Kritik geriet, relativierte Pastor Latzel seine Worte in einer Erklärung vom 17. April 2020. Sie steht auf der Website der St. Martini-Gemeinde in Bremen.
In meinem Vortrag sprach ich an einer Stelle von Verbrechern. Dieses bezog sich nicht auf homosexuell lebende Menschen, sondern auf militante Aggressoren, die uns als Gemeinde in den letzten Jahren immer wieder angegriffen und gotteslästerlich diffamiert haben.
Die Bremische Evangelische Landeskirche tadelte ihren Pastor und leitete ein Disziplinarverfahren ein. Eine Interviewanfrage des Deutschlandfunks lehnte der Pastor mit Blick auf das laufende Gerichtsverfahren ab. Für den publizistischen Umgang mit Predigten dieser Art empfiehlt Liane Bethnartz:
Man muss bei den Begrifflichkeiten immer sehr genau sein. Ich spreche über die Abgrenzung zwischen konservativ und rechts. Und innerhalb des rechten Lagers ist dann die Abstufung Rechtspopulismus. Je völkischer es wird, umso mehr spricht man von rechtsradikal. Beides ist noch von der Verfassung gedeckt. Erst wenn offen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richtet, spricht man von rechtsextremistisch. Und die Übergänge von konservativ zu rechts kann man immer manifest machen an antipluralistischem, antiliberalem und völkischem Denken.
In den Äußerungen Latzels über Homosexuelle sieht sie eine Grenzüberschreitung.
Das ist natürlich eine deutliche, ja, Herabwürdigung von Homosexuellen. Er hat wörtlich gesagt, überall laufen diese Verbrecher rum vom Christopher Street Day, hat sich dann später dafür entschuldigt und behauptet, damit habe er nur bestimmte militante Leute gemeint, die ihn und die Gemeinde attackierten. Aber wenn er es so gemeint haben will, dann hätte er es halt auch so sagen sollen. Und das Wort Verbrecher insinuiert ja natürlich, dass im Grunde Homosexuelle auf dem Christopher Street Day per se gesetzesuntreue Leute sein. Und das ist natürlich eine ganz gezielte Verächtlichmachung, die ein Konservativer so natürlich nicht machen würde.
In Zusammenhang mit dem Christopher Street Day hat Olaf Latzel auch das Hissen der Regenbogenfahne auf dem Bremer Rathaus kritisiert. Die Regenbogenfahne, Symbol der Schwulen- und Lesbenbewegung, hatten am Rathaus nicht etwa Homosexuelle gehisst, wie Latzel unterstellt. Es war die Entscheidung einer Mehrheit im Bremer Landesparlament. Der Christopher Street Day erinnert mit seiner oft schrillen Parade an die Verfolgung Homosexueller und fordert die rechtliche Gleichstellung.
Das Erstaunliche bei diesem ganzen Umgang mit dem Thema Homosexualität ist, dass sich Christen mit Rechtsdrall unfassbar auf dieses Thema fokussieren und immer wieder von der angeblichen Homo-Lobby reden, die eben hier Homosexualisierung betreiben würde und sich eben auf dieses Thema sehr fokussiert hat. Auch deswegen, weil sie das so ein bisschen als Ausweis der Dekadenz der Gesellschaft per se ansehen. Und sie fantasieren ja sowieso ganz gerne den Untergang des Abendlandes herbei. Und das ist halt ein Beispiel dafür. Geht eng einher mit dem Kampf gegen alles, was Antidiskriminierung gegenüber Frauen ist. Das wird dann gerne per se als Genderideologie bezeichnet. Auch da operiert man mit Kampfbegriffen, aber das ist so ein Themenfeld, was insgesamt einfach ineinander stark verzahnt ist.
Das Wort Gender wird in dieser Szene gern in Stellung gebracht gegen Normalität und gesunden Menschenverstand. Selten steht das Wort Gender allein, oft wird es mit dem Zusatz Ideologie, Gaga oder Wahn kombiniert. Der Protest dagegen wird auch auf die Straße getragen. Demo für alle heißt das Langzeitprojekt und die Sprecherin und Organisatorin Hedwig von Beverförde versteht sich als konservative katholische Christin. Ein Interview mit dem Deutschlandfunk lehnt sie ab und nennt Zeitgründe dafür. Beverförde spricht sich seit Jahren gegen Genderpolitik und gegen die Ehe für alle aus, dass homosexuelle Paare heiraten oder Kinder adoptieren dürfen. In einem YouTube-Interview von Boris Reitschuster erläutert sie, warum sie gegen Gender-Mainstreaming ist.
Gender ist ja grundsätzlich mal eine Ideologie, die bestreitet die tatsächliche Existenz von genau zwei Geschlechtern. Es gibt genau zwei Geschlechter, nämlich männlich und weiblich. Und Gender gibt ja vor, will ermöglichen oder behauptet, man könne sich sein Geschlecht aussuchen. Es gäbe eine Vielzahl an Geschlechtern. Das halten wir für ganz großen Unsinn.
Dazu meint Liane Bethnartz.
Es gibt Leute in der Genderforschung, die tatsächlich sagen, das biologische Geschlecht spielt keine Rolle und glauben irgendwie, es gäbe sehr, sehr viele angeblich verschiedene Geschlechter. Und das persönlich finde ich, ist mir auch fremd, wenn man so will. Aber ich differenziere das, weil das Gros der Genderforscher nicht so denkt. Aber diese Art von Christen picken sich diese radikalen Stimmen heraus, machen daraus eine ja, quasi Verschwörungstheorie und behaupten eben die Gender-Ideologie, wie es dann heißt, wolle pauschal den geschlechtsneutralen Menschen schaffen und Frauen dürften keine Frauen mehr sein und Männer keine Männer mehr und es würde auch noch homosexualisiert. Und Sie sehen, so wird im Grunde aus einer legitimen Kritik an vielleicht übertriebenen Gendererscheinungen abstruse, scharfmachende Ideenwelten.
In einem Erklärvideo auf der Website des Aktionsbündnisses von Demo für alle wird behauptet, dass die Gender-Theorie anerzogene Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen auslöschen wolle, um sie damit völlig gleich zu machen. Und im Schulunterricht werde dann alles vermischt, was sonst typisch für Mädchen oder Jungen sei. Hier ein Ausschnitt im Originalton.
Natürlich kann der Papa ein Kleid und Lippenstift tragen. Natürlich können Mädchen LKW fahren. Natürlich kann ein Baby zwei Mütter oder zwei Väter haben. Im Unterricht wird alles Männliche und Weibliche ganz einfach vermischt. Wenn alles vermischt ist, ist alles gleich. Dann haben wir die totale Gleichheit. Aber wie kann ich dann sicher sein, ob ich wirklich ein Junge bin? Indem so getan wird, als ob alles gleich wäre, weiß ein Junge nicht mehr, ob er wirklich ein Junge ist. Ein Mädchen weiß nicht mehr, ob es ein Mädchen ist. Hat man dadurch das Problem der Ungleichheit gelöst? Nein. Wir haben nur ein neues Problem geschaffen. Verwirrte Kinderseelen.
Ich würde sagen, es ist selber eine große Verwirrung. Das ist interessant. Wir haben ja eben gesagt, dass in diesem Beitrag Dinge ineinander geschoben werden, die man differenziert diskutieren müsste.
Sagt Theologin Ruth Hess, Leiterin des Zentrums für Genderfragen der Evangelischen Kirche in Deutschland. Der Sinn der Genderpolitik sei, Chancengleichheit für beide Geschlechter herzustellen, sowie Homosexuelle und andere Minderheiten nicht zu diskriminieren.
Wenn Gender Mainstreaming angewendet wird, würde es darum gehen, eben tatsächlich auf Gerechtigkeit zu zielen, auf Gleichheit, auf eine Politik, die keines der zunächst beiden Geschlechter benachteiligt oder bevorzugt. Und ich denke, das ist ein Anliegen, das in unserer Gesellschaft ganz, ganz weithin geteilt wird.
Genderberücksichtigung an Schulen hieße dann, dass Mädchen und Jungen die gleichen Chancen erhalten sollen, um sich entfalten zu können, unabhängig von Geschlechterstereotypen. Die Genderpolitik wolle keine Geschlechter- oder Geschlechtsdifferenzen abschaffen, sagt Hess. Überhaupt sei die Gleichberechtigung derzeit eigentlich kein Debattenthema in der Gesellschaft, das sei breit akzeptiert. Deshalb suchten manche christliche Gendergegner andere Wege.
Sie versuchen, den Begriff Gender zu skandalisieren und von einem Fachbegriff zu einem Stigmawort umzuwenden. Und sie packen dann unter dieser vermeintlichen Genderkritik alle möglichen politischen Vorhaben in einen Topf, die, wie gesagt, möglicherweise außer dem Begriff gar nichts miteinander teilen. Und eins der wesentlichen Punkte ist der Aktivismus gegen, wie wir eben gehört haben, die Verwirrung der Kinderseelen. Das ist natürlich ein ganz starker Begriff, etwas, was sehr emotionalisiert. Wenn Menschen sich vorstellen, da sind Leute unterwegs, die unter einer Ideologie unsere Kinder angreifen und ihre Identität verwirren wollen und sie auf eine Weise gleich machen wollen, dass eine Art Geschlechtertotalitarismus entsteht.
Das Gender-Anliegen, also die Gleichberechtigung der Geschlechter und der Abbau von Diskriminierung, werden lächerlich gemacht oder als destruktiv dargestellt.
Also das, was eigentlich als freiheitliche Bewegung angelegt ist, wird jetzt zum Zwang erklärt.
Auf der Website der Demo für alle wird ein Bedrohungsszenario entworfen. Die Familie solle zerstört werden. Es gäbe Umerziehungsversuche von gut organisierten Lobbygruppen. Familie am Abgrund heißt dann auch eine eigene Aufklärungsbroschüre. Dort werden als Ursachen für den Niedergang unter anderem die Einführung der Pille genannt, der Sexualkundeunterricht, Abtreibung, der massive Ausbau von Kinderkrippen sowie die Ehe für alle. Die Gender-Theorie ist komplex. Sie beflügelt viele konservative Menschen in Abgrenzungsfantasien. Die Autorin Birgit Kelle kreist seit Jahren um dieses Thema. Gender Gaga heißt ein älteres Buch von ihr. Das neueste trägt den Titel Noch normal? Das lässt sich gendern. Dass Homosexuelle auch Familien gründen oder dass Gleichberechtigung auch als Maßstab in öffentlichen Institutionen gilt, stört die Katholikin. Jetzt nimmt sie die Gruppe der Transsexuellen in den Blick. Obwohl das Schicksal, mit dem falschen Geschlecht geboren zu sein, für Betroffene ein Stigma und oft ein langer Leidensweg ist, kann sie sich Sarkasmus nicht verkneifen. In einem Interview des Podcast In Dubio sagt sie:
Während man in den 80ern seine Haare blau färben musste und die Schule geschmissen hat, ändert man heute das Geschlecht, um seine Eltern aufzuregen und um besonders zu sein. Und es wird ja auch gefördert. Wir haben ein ganzes staatliches System, das auf das Coming-out in irgendwelche vielfältigen neuen Geschlechter ausgerichtet ist. Auch in Deutschland haben wir unglaublich viele Interessensverbände, die an Schulen Arbeit machen und die das Thema Transsein als neue Normalität verkaufen, sodass dieses Thema, kann man sagen, plötzlich überall im Leben von Kindern da ist, als angebliche Normalität.
Mal eben das Geschlecht wechseln. Das werde der Vielschichtigkeit und Problematik des Themas nicht gerecht, sagt Ruth Hess. Ja, es gebe einen großen Anstieg bei den Transgender-Zahlen, aber der Zusammenhang sei ihr zu eindimensional dargestellt.
Birgit Kelles Darstellung erweckt den Anschein, als ob die medizinische Betreuung von Transkindern und Jugendlichen quasi im luftleeren Raum stattfindet. Als ob sie allein den Launen und Interessen von Lobbyverbänden, verantwortungslosen Eltern und Ärztinnen ausgesetzt sei. Was dabei völlig verschwiegen wird, ist, dass es in Deutschland mehrere spezialisierte Behandlungszentren gibt, an denen multiprofessionelle Teams mit den Betroffenen und ihren Familien arbeiten. Und dass sie dies natürlich nach abgestimmten Leitlinien für die Diagnostik und Behandlung von Geschlechtsdysphorie im Kinder- und Jugendalter tun.
Homo- und Transsexualität sind heute Thema im Schulunterricht der höheren Klassen. Es geht darum, dass Jugendliche lernen, verantwortlich mit eigener Sexualität umzugehen, auch um Abwertung und Mobbing jenseits der Heterosexualität vorzubeugen. Aber was wäre denn die Alternative? Das Thema zu verschweigen oder Betroffene auszugrenzen? Die Theologin Ruth Hess sagt, ihr sei bis heute nicht klar, wofür die Gender-Gegner genau stehen. Denn das sagten sie nicht konkret.
Soll das bedeuten, dass Frauen eben nicht berufstätig sein sollen, dass sie zum Muttersein geboren sind und dass in ihrer Psyche nur fürsorgliche Haltungen eine Rolle spielen dürfen? Ist das das Ergebnis und was bedeutet das politisch?
Für Familie und Werte wie Verlässlichkeit stehen auch viele Homosexuelle. Das wird gar nicht wahrgenommen. Welche Rechte sollten Homosexuelle und Frauen abgeben, wenn rechte Christinnen und Christen das Sagen hätten? Das Abtreibungsrecht wäre betroffen, die Ehe für alle würde wieder abgeschafft. Und sonst? Da bleiben die Aussagen vage. Wichtiger als konkrete Vorschläge sind im Rechtschristentum klare Feindbilder und das Dauergefühl, in einer feindlichen Umgebung zu leben. Bis hin zu dem Gedanken, in einer Diktatur zu leben und einer Christenverfolgung ausgesetzt zu sein.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Zu unserem heutigen Thema: Wie gehen wir als Christen mit dem Corona-Wahnsinn um?
Jakob Czarnke ist Prediger in der evangelischen Freikirche Riedlingen.
Ja, liebe Brüder und Schwestern, das hat mich auch einiges an Kraft gekostet, auch mich selber darauf einzustellen, das damit zu befassen, Realität und Wahn zu unterscheiden. Ich hätte derart satanisch bösartige Eingriffe in das Leben christlicher Gemeinden und unseres ganzen Volkes, auch in unsere persönlichsten familiären Angelegenheiten und Freiheiten, vor dem Offenbarwerden des Antichristen nicht erwartet. Und selbst dann in dieser Form nicht. Was in den letzten Wochen und Monaten von den Herrschenden über unser Land gebracht wurde, spottet jeder Beschreibung und jeder Vorstellungskraft. Eine totalitäre Herrschaft über den Menschen wurde errichtet, quasi über Nacht.
Diese Predigt vom 10. Mai 2020 auf dem Kanal der Freikirche wurde inzwischen von YouTube gelöscht. Die Botschaft ist eindeutig. In Deutschland existiert angeblich keine Demokratie mehr infolge der Einschränkungen durch das Coronavirus. Der Lockdown sei satanisch und bösartig, sagt Jakob Czarnke. Deutschland werde von unbekannten Eliten regiert. Aber, so heißt es später, es gebe auch Hoffnung. Denn Gott hätte die biblischen Städte Sodom und Gomorra vor der Vernichtung verschont, wenn sich nur 10 gerechte Menschen gefunden hätten. Deshalb müsse gebetet werden. Und auf der Straße zu protestieren helfe auch gegen die Willkür der Herrschenden, die ja satanische Züge hätten. Dazu noch einmal Liane Bethnartz.
Das sind natürlich schon rechtslastige Vorstellungen. Und da trifft sich eben dieses christliche Milieu auch eben mit rechtem Denken, weil eben Rechte ja auch gerne so tun, als gäbe es hier eine Art Quasi-Diktatur und so tun, als würden wir in einer Art DDR 2.0 leben und eben auch insinuiert wird durch NGOs oder andere, würde eben hier die sozusagen die große Weltverschwörung, in der dann alle Völker und Kulturen aufgelöst werden. Mich überraschen diese Verschwörungstheorien gar nicht, denn ich kenne sie tatsächlich seit fast 30 Jahren aus bestimmten evangelikalen Milieus. Diese Idee der angeblichen neuen Weltordnung, die kommt und das steckt auch im Grunde hinter dieser Vorstellung.
Nicht alle rechten Christen verbreiten Verschwörungsmythen. Aber die Erzählungen von Genderwahn, Homowahn und Corona-Wahn sind anschlussfähig an jedes Gedankengut, das die da oben irgendeine Lobby oder eine Elite zu Feinden erklärt.
Sie hörten Wahn, Wahn, überall Wahn. Die Rhetorik rechter Christen. Eine Sendung von Mechthild Klein. Es sprach Jean-Paul Beck. Technik: Benno Gromzig. Regie: Nadja Kukuli-Marx. Redaktion: Christiane Florin. Produktion Deutschlandfunk 2020.